Dankeschön, Pastor Bernd. Heute Morgen habe ich meinen Computer mitgebracht. Wisst ihr, diese neuen technischen Geräte, die sind etwas Einmaliges. Da gibst du Leben im Geist hinein und schon hast du eine Predigt. Nein, nein, so ist das nicht. Ich habe eben nicht alles ausgedruckt und ich hoffe, es stört sich niemand, dass ich die Notizen jetzt heute hier drin habe. Die sind dieselben, als hätte ich sie ausgedruckt. Ich war unlängst in einer Gemeinde und da habe ich etwas Interessantes erlebt, was ich bisher noch nie erlebt habe. Ich hatte 5 Sessions, wie sagt man das richtig deutsch? Einheiten. 5 Einheiten in dieser Gemeinde. Und während den ersten 4 habe ich, wie bisher, ich habe nicht über dieses Thema gesprochen, ein anderes, Grundlagen aus der Bibel gelegt und so weiter. Und die Leute haben das sehr gut aufgefasst. Und in der letzten Einheit, da sprach ich dann über die klare, praktische Anwendung. Nicht? Da ging es jetzt ans Lebendige. Gut, und auch das wurde gut aufgenommen. Aber am Schluss des Gottesdienstes, als der Pastor und mich in sein Büro nahm, dann sagte er, du wirst das nicht glauben, was ich heute erfahren habe. Er sagte, schau mal, hier habe ich 2 Blätter Papier. Die sind mir vor dem Gottesdienst überreicht worden, wo eine Schwester schreibt, wie sie gesegnet wurde. Welch ein tiefer Segen sie in diesen Abenden erlebte durch die Lehre des Wortes. Und wie sie ihm dankt, dass er mich eingeladen hat und mich hochhebt, versteht ihr? Und dann sagt, am Schluss des Gottesdienstes heute kam sie auch zu mir und gab mir dieses Stück Papier. Das war nicht so schön geschrieben. Und da widerruft sie alles, was sie gesagt hat. Da habe ich nämlich von der praktischen Lebensweise etwas gesagt, was ihr nicht passte. Das kann vorkommen, oder? Ich sage das darum, weil es heute ein bisschen ins Praktische geht. Dann wird jemand sagen, zum Glück habe ich Pastor Bernd noch kein Blatt Papier gegeben. Aber vielleicht gebt ihr ihm eins nach diesem heutigen Tag. Ich weiß nicht. Wir haben gestern darüber gesprochen, über in diesem generellen Thema des Lebens im Geist, wie wichtig es ist, dass wir im Geist leben und dass die zweite große Herausforderung unseres Lebens die ist, als Christ, dass wir in den Werken wandeln, die Gott für uns zubereitet hat. Und die Werke, die er zubereitet hat, sind ja nicht nur Werke, die uns passen, die wir für uns erwählen würden. Zu den Werken, die er vorbereitet hat, gehört sehr stark auch Evangelisation. Das ist etwas, was dem Herrn sehr auf dem Herzen liegt. Aber auch das müssen wir lernen, aus dem Leben im Geist unter seiner Führung zu tun. Man kann auch evangelisieren aus dem Fleisch heraus. Und das haben wir alle schon erlebt. Wenn Fleisch auf Fleisch stößt, das ist nichts Schönes. Das heißt jetzt nicht, wenn du aus dem Geist heraus evangelisierst, dass du immer bei einem Menschen den Anklang findest. Das heißt es gar nicht. Wir sehen in der Heiligen Schrift, dass die Gaben des Geistes, die ja nicht wir haben, sondern Gott hat sie uns geschenkt oder gibt uns Gaben des Geistes oder legt sie in uns hinein und er initiiert sie, wann es ihm passt, nicht wann wir wollen. Nicht wir haben die Gaben, was die Dienstgaben betrifft am Leib Jesu, die sind permanent. Nicht? Wenn du einen Dienst am Leib Jesu hast, wenn du Fuß bist, Hand, das ist permanent, aber eine Gabe des Geistes, Die haben nicht wir, die initiiert Gott jedes Mal neu. Und wenn wir das von uns aus tun, dann ist es auch aus dem Fleisch. Und dennoch, wenn Gott eine Gabe des Geistes in unserem Leben initiiert und in Erscheinung bringt oder anwendet, bedeutet nicht, dass immer dasselbe Resultat ist. Das wünschten wir uns so. Die Heilige Schrift sagt, es gibt verschiedene Gnadengaben. Es gibt verschiedene Dienstleistungen. So, das ist die erste, in 1. Korinther 12. Es gibt verschiedene Dienstleistungen, verschiedene Gnadengaben und verschiedene Kraftwirkungen. Und dort ist die ganze Gottheit, Jesus, der Heilige Geist und der Vater, beteiligt. Die Gnadengaben gibt der Heilige Geist. Die Dienst zu den Dienstleistungen setzt uns Jesus, unser Herr. Da setzen wir uns nicht selbst. Und zu den Dienstleistungen in der Gemeinde hat Jesus Gaben der Gemeinde geschenkt, die ihm helfen, uns zu setzen. Hast du gewusst, dass du dich auch in der Gemeinde nicht setzen kannst, wie du willst? Sondern Jesus hat jemanden beauftragt, seinen Hirten, der dir hilft, damit du gesetzt wirst. Aber wenn nun eine Gabe zur Anwendung kommt, bedeutet das nicht, dass jedes Mal dieselbe Auswirkung geschieht. Schau mal, Petrus hat am Pfingsttag gepredigt unter der Salbung des Heiligen Geistes, da haben sich 3000 Leute bekehrt. Das wünschen wir uns immer, oder? Wenn ich ein Zeugnis ablege und da sitzt jemand vor mir, der fängt an zu weinen und nimmt Jesus an, Halleluja, wir sagen, da war die Salbung da. Sagst du das nicht auch? Dann sagst du, da war der Herr mit mir. Das nächste Mal führt der Heilige Geist dich und du lebst im Geist und du sagst jemandem etwas von Jesus und du wirst eingesperrt. Und du sagst, ja, lieber Herr, so war das nicht gemeint. Das ist Petrus passiert. Und er sprach vor den Obersten und den hohen Leuten, dem Hohen Rat, unter der Salbung des Geistes, in der Gabe des Geistes, und sie haben ihn geschlagen. Versteht ihr? Wir bestimmen nicht die Auswirkung dessen, wenn Gott etwas durch unser Leben initiiert. Aber wir sollen gehorsam sein. Darum geht es. Nun, heute möchte ich über einen Gedanken sprechen. Ich weiß nicht, ob man oft darüber hört. Es gibt gewisse Themen, die werden am liebsten so umgangen. Nicht? Die sind nicht populär. Da macht man sich auch keine Freunde damit. Und ich habe festgestellt, selbst Gastsprecher in unserer Gemeinde haben viele dieser Themen nicht gepredigt. Zum Beispiel in unserer Gemeinde kam niemand, der gepredigt hat, was der Dienst des Pastors eigentlich ist. Nicht? Wie sollen die Leute wissen, was der Dienst des Pastors ist? Da habe ich mich entschlossen, ich muss das predigen. Und es ist gar nicht so angenehm, wenn du das selbst den Leuten sagen musst. Und vor allem, wenn die Leute eine Erwartung haben vom Pastor, die anders ist als die Vorstellung der Bibel, dann stößt du manches Mal nicht gerade auf himmelhoch jauchzende Aussprüche der Leute. Als ich das predigte, sagte eine Schwester mir im Ausgang, das sagst du nur, weil du deinen Dienst nicht tun willst. Nicht? Ja, die war wenigstens ehrlich. Oder? Meint ihr nicht, dass die ehrlich war? Nicht, als ich sagte, dass mein Dienst als Pastor nicht in erster Linie der ist, alles zu tun, was die Leute erwarten, alle Dienste zu tun. Sondern mein Dienst als Pastor ist der, dass ich die Herde weide, und unter Weiden gehört manches, und die Leute zum Dienst zuzurüsten, damit sie einander dienen. Und sie meinte, ja, das sagst du, weil du den Dienst nicht tun willst. Nicht? Und auch dieses Thema, worüber ich heute spreche, hängt sehr mit Leben im Geist zusammen. Und wir haben gestern darüber gesprochen, in der letzten Stunde, dass wir die Werke tun, durch die Leitung des Geistes, die Gott vorbereitet hat. Und ich sagte gestern unter anderem, Geistesleitung ersetzt Gehorsam zum Wort nicht, oder? Könnt ihr euch noch erinnern? Seid ihr damit einverstanden? Pastor Bernd ist einverstanden. Seine Frau, seine Mutter. Und noch jemand? Oh, es werden immer mehr. Halleluja. Preist dem Herrn. Und seht, Brüder und Schwestern, wir neigen alle sehr dazu, und ich schließe mich hier ein, ich sage ja darum wir, wenn wir etwas erkannt haben und begreifen, dann meinen wir, das ist allein das Nonplusultra. So ist es und nicht anders. Und in der Bibel gehört vieles zusammen. Und so möchte ich heute über folgenden Gedanken sprechen, über das Spannungsfeld. Kennst du, weißt du, was ein Spannungsfeld ist? Das Spannungsfeld zwischen Autorität, Unterordnung und Geistesleitung. Jedermann, Römer Kapitel 12, Römer 13, Vers 1 und 2. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Und ich lese aus Luther, und Luther drückt das sehr, sehr altdeutsch aus, nicht? Ich habe mir es angewöhnt, aus Luther zu lesen. Ich bin nämlich aus einer älteren Generation. So verzeiht mir, wenn ihr euch eine modernere Aussprache oder Bibel habt. Denn es ist keine Obrigkeit oder es ist keine Behörde außer von Gott, wo aber Obrigkeit, Behörde ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Und dann lesen wir in Römer 8, 14, das wir gestern schon gelesen haben, denn welche der Geist Gottes führt, die sind Kinder Gottes. Jetzt haben wir zwei Dinge. Unterordnen, sich der Obrigkeit, der Behörde, Autorität und vom Heiligen Geist getrieben zu werden. Was wollen wir? Wir wollen doch vom Heiligen Geist geleitet sein, oder? Ja. Ja. Und das andere trifft nicht zu? Doch. Jeder kennt diese Spannung, die unser Thema betrifft. Es ist auf der einen Seite Gottes Bestimmung, dass wir unter Autorität leben sollen, aber auch, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen sollen. Soweit ich die Bibel kenne, finde ich 5 Hauptgebiete der Autorität, von der sie spricht. Da ist erstens die Autorität Gottes. Die steht über allem. Jesaja 1, 19 und 20 spricht darüber. Ich werde die Verse jetzt nicht im Einzelnen alle lesen. Aber die Bibel spricht dort, dass wir uns willig Gott unterordnen sollen und ihm gehorchen. Und wenn wir das tun, sagt Gottes Wort, werden wir das Gute des Landes essen. Aber wenn wir uns weigern und widerspenstig sind, werden wir vom Schwert gefressen werden. Der Mund des Herrn hat es geredet. Es beginnt alles hier. Glauben, Vertrauen, die Aussagen Jesu in Anspruch zu nehmen, Verheißungen Gottes anzunehmen, ohne dass du dich Gott unterordnest und ihm gehorchst, da verfehlst du etwas. Es beginnt mit der Unterordnung Gottes und Gehorsam mit Gott. Dann kennt die Bibel Regierungsautorität. Petrus schreibt, ein jeder habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Und den König, den er meinte, der war ein Tyrann. Das war nicht jemand, den man wählen würde, versteht ihr? In einer Demokratie. Das war jemand, der ein Tyrann war, der Christen verfolgte. Und Petrus sagt, ehrt den König. Das fällt uns ja so sehr leicht. Jemanden so zu ehren, nicht? Der solch ein Mensch ist. Aber das sagt Gottes Wort. Die Ehrung, die wir einer Behörde gegenüber erbringen sollen, geschieht nicht in erster Linie der Person wegen, sondern des Amtes. Wisst ihr, was ich damit meine? Wir haben ein wunderbares Beispiel in der Bibel, wo David den Saul geehrt hat. Und jetzt könnten wir sagen, ja, David hatte doch schon eine wunderbare Geistesleitung erlebt, indem er vom Propheten gesalbt wurde zum König. Das war Geistesleitung. Und ihm wurde gesagt, du wirst der König, du bist König, bist gesalbt. Und der König Saul, der hat dem David nach dem Leben getrachtet. Es war auch ein Tyrann. Aber David hat Saul geehrt. Nicht als Mensch, aber als König. Weil Gott Ämter einsetzt. Und ihr Lieben, wir merken sehr bald, worum es geht, auch bei uns als Christen. Dann kennen wir in der Bibel die Familienautorität, die ja heute sehr populär ist, nicht? Die wird in allen Schulen gelehrt, in unserer Gesellschaft. Hörst du ja immer wieder, dass der Mann das Haupt der Familie ist und die Frau sich unterordnen soll und die Kinder sich unterordnen sollen, nicht? Das gerade das Gegenteil ist der Fall. Und damit geht ein Zerfall der Gesellschaft einher. Aber die Bibel lehrt klar, dass Gott Autorität in die Familie gesetzt hat und diese Maßstäbe sich durch nichts ändern, durch keine Gesetze, die erlassen werden, durch keine allgemeine Auffassung oder Einstellung. Und das betrifft die Eheleute, das betrifft die Kinder und das Haus, die Familie. Und dann kennt die Bibel die gesellschaftliche Autorität. Wir sollen unsere Arbeitgeber, unsere Lehrer ehren und ihnen uns unterordnen. Und nicht zuletzt kennt die Bibel die Autorität in der Gemeinde Jesu, Hebräer 13, 17. Da spricht es davon, dass wir uns den Lehrern, unseren Vorgesetzten in der Gemeinde, unseren Vorstellen stehen, unterordnen sollen und ihnen gehorchen sollen und sie, weil sie über uns wachen und Rechenschaft ablegen müssen über uns. Und die Bibel sagt, sie sollen das mit Freude tun können, nicht mit Seufzen, denn das wäre zu eurem Schaden. Nun lasst mich zunächst Folgendes erläutern und klarstellen. Die Bibel gebraucht zwei Ausdrücke, unterordnen und gehorchen. Und unterordnen und gehorchen sind nicht ganz dasselbe. Sie gehören allerdings zusammen. Unterordnung hat mit meiner Haltung zu tun, die ich der Person, dem Amt vielmehr, der Stellung gegenüber einnehme und einzunehmen habe. Und Gehorsam hat mit dem zu tun, das auszuführen, was dieses Amt mir befiehlt. Und dieses Amt wird immer durch eine Person dargestellt und mir befohlen. Gott sucht prinzipiell Unterordnung und Gehorsam. Und die Bibel zeigt uns, dass Auflehnung gegen Unterordnung und Gehorsam Sünde ist. Das ist eigentlich die Sünde. Die Sünde. Luzifer hat niemanden umgebracht, als in Sünde fiel. Er hat sich aufgelehnt. Er hat sich nicht mehr Gott unterordnet. Er hat ihn nicht mehr anerkennen wollen als die höchste Autorität. Und das ist das Schlimmste, was es geben kann. Und führte zur Rebellion. Und führt natürlich auch zu Ungehorsam. Nach meinem Verständnis, Geschwister, lehrt die Bibel bedingungslose Unterordnung, aber nicht bedingungslosen Gehorsam. Der Herr erwartet es von uns, von einem Menschen, der im Geist lebt, dass er bedingungslose Unterordnung lebt gegen jede Autorität. Wir sollen nicht lästern gegen Autoritäten, auch gegen unsere Regierungen nicht, mit denen wir ja immer 100% einverstanden sind. Schön wäre es. Sind nicht. Aber Gottes Wort zeigt uns, wir sollen, was unsere Haltung betrifft, sie immer respektieren und ehren, weil sie in einem Amt sind, das Gott will, dass in einem Land existiert. Behörde in einem untergeordneten Amt von einer Hauptregierung und so weiter. Unterordnung ist etwas, was in unserem Leben als Christ etwas Normales sein soll, und wir sollten eigentlich unter uns keine verletzende, abscheuliche oder abschätzende Äußerungen gegen Regierungen, Autoritäten, Menschen in Autoritätsstellungen, sei es in der Welt oder in der Gemeinde, hören. Unterordnung. Aber wenn jetzt eine Autorität uns etwas zu tun heißt, das im Widerspruch zum Willen Gottes und Wort Gottes ist, dem brauchen wir nicht zu gehorchen. Dennoch nehmen wir eine untergeordnete Haltung ein. Wir haben ein Beispiel in der Heiligen Schrift. Da waren diese im Buch Daniel diese vier jungen Leute unter anderem nach Babylonien verschleppt worden, und wir wissen, sie sind da in eine besondere Stellung erhoben worden. Daniel hat eine hervorragende innere Haltung gehabt und hat seine Freunde mit einbeeinflusst. Und dann kam der Befehl, wenn die Instrumente erklingen und so weiter, müssen sich alle Regenten vor dem Bild beugen, das erstellt wurde. Und diese drei jungen Leute, Daniels Freunde, die haben sich gesagt, nee, wir verbeugen uns nur vor Gott. Nicht? Das ist klar. Und dann kam der Moment, wo alle sich beugten, und diese drei haben das nicht getan, sie wurden verklagt, und dann wurden sie vor den König gebracht. Und dieser König, der wusste ja, wer sie waren, der wollte ihnen eine zweite Chance geben und sagt, hört mal, wenn das passiert, dann müsst ihr euch beugen. Also ich will euch nur erklären, so ist das Gesetz, das fordere ich. Und dann sagten diese drei, lieber Herr König, wir müssen dir sagen, das tun wir nicht. Wir befolgen dieses Gebot nicht, aber als König ehren wir dich trotzdem. Sie haben nicht gesagt, hör mal, du bist ein Schurke. Was denkst du eigentlich? Was fällt dir ein? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Wir dienen einem Gott, der viel stärker ist wie du. Wer bist du denn? Nein, sie sagten, o König. Sie waren ihm untergeordnet, aber nicht gehorsam. Und das ehrte Gott. Und da geschah ein Wunder, dass das Feuer sie nicht berühren konnte. Die Bibel zeigt uns auch, dass eine Frau den Mann sich unterordnen soll. Und viele haben das falsch verstanden und viele Männer verstehen das falsch, weil sie es aus dem Fleisch verstehen. Nicht? Sie meinen, das heißt, boah, nicht? Du machst, was ich dir sage. Du musst dich mir unterordnen. Und das heißt das absolut nicht, bei weitem nicht. Was die Bibel eigentlich sagt, ist, dass die Frau den Mann ehren soll, hochhalten soll. Natürlich spricht die Bibel auch zum Mann, dass er sich so verhalten soll, dass es der Frau leicht fällt, sich so zu verhalten, nicht? Ist es euch aufgefallen, dass die Bibel, glaube ich, nur an einer Stelle sagt, dass die Frau den Mann lieben soll? Ich glaube nicht, dass sie das öfter sagt, nur einmal. Aber die Bibel spricht deutlich zum Mann, dass er die Frau lieben soll. Und zwar so, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und seht, Jesus hat die Gemeinde so geliebt, hat sich für die Gemeinde hingegeben. Und es fällt uns eigentlich leicht, Jesus zu ehren. Der Mann soll nicht denken, dass er die Frau beherrschen kann und unterjochen kann. Die Frau soll den Mann ehren. Aber auch eine Frau soll einem Mann, der etwas von ihr verlangt, was gegen den Willen Gottes ist, nicht tun. Wenn sie Christin ist. Und das bringt Konsequenzen in unser Leben. Aber wir stehen in dieser Auseinandersetzung und ich denke, das ist gut, dass wir das einmal vor Augen führen. Nun kommen wir zum Christenleben. Christsein ist eigentlich ein freiwilliges sich unterordnen unter den Willen Gottes. Mir gefällt es noch besser zu sagen, dass Christsein ist eigentlich eine freiwillige Verpflichtung, sich Gott zu unterordnen und zu gehorchen. Viele Menschen sehen Christsein als etwas an, oh, ich werde Christ, um nicht in die Hölle zu kommen. Nicht? Das ist mit eingeschlossen. Das ist eine der Segnungen. Aber Christ zu werden heißt eigentlich, ich entscheide mich freiwillig, ich verpflichte mich freiwillig, mich Gott zu unterordnen. Und ihm zu gehorchen. Und weißt du, was mit dem Christsein mit eingeschlossen ist? Christsein ist darüber hinaus eine freiwillige Verpflichtung. Sich dem Leib Jesu unterzuordnen. Und der Leib Jesu ist mal, ob es uns nun passt oder nicht, die Gemeinde. Und wenn wir uns entscheiden, uns Christus zu unterordnen, dann können wir uns nicht nur entscheiden, uns dem Haupt zu unterordnen, das möchten ja viele, sondern wir entscheiden uns, ihm zu unterordnen. Und der einzige sichtbare Ausdruck Jesu auf dieser Erde ist sein Leib. Du kannst es drehen, wie du willst. Und unsere Entscheidung für Jesu heißt eigentlich, ich verpflichte mich, auch dem Leib mich zu unterordnen. Ja, sagt jemand, das habe ich getan. Ich bin dem Leib Jesu, dem universellen Leib Jesu unterordnet. Nicht? Ich stehe direkt unter dem Haupt. Du irrst dich. Du irrst dich sehr. Du wirst in den Leib getauft, das tut Jesu. Die Bibel spricht von der Lokalgemeinde, wo du hineinkommst als Glied, einer des anderen Glied wirst, wo wir uns zu ordnen haben. Und hier kommen nun die Probleme, die auftauchen in unserem Leben, wenn wir davon sprechen und von der Bibel belehrt werden, wir sollen vom Heiligen Geist geleitet werden, wir sollen die Werke tun, die er für uns vorbereitet hat, und der Heilige Geist leitet uns in diesen Werken. Nicht? Und da meinen wir, ja, wir stehen alle unter der ganz direkten, unmittelbaren Leitung Jesu des Hauptes selbst. Und er ist der Einzige, der das Recht hat und es auch ausübt, uns zu leiten und zu führen. Nun lass uns etwas klarstellen. Die Leitung des Geistes ersetzt Gehorsam zum Wort Gottes nicht. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir in die Gemeinde hineingetauft werden, hineingepflanzt werden, dass wir im Geist leben sollen, jeder von uns. Ja, sagst du, die Bibel sagt uns aber, mit Jesus kam das, was wir das allgemeine Priestertum nennen. Jetzt habe ja ich persönlich einen direkten Zugang zu Gott. Ich brauche doch meinen Pastor nicht dafür. Stimmt? Das hast du gut begriffen. Halte das bei. Was heißt denn das? Dass wir alle Priester Gottes sind und Zugang zu Jesu haben, bedeutet schlicht und einfach diese wunderbare Tatsache, wir brauchen keinen Priester, der ein Opfer für uns bringt, durch den wir Zugang zum Vater haben können. Wir alle haben dasselbe Opfer durch denselben Priester, Jesus Christus, der uns die Tür geöffnet hat, sich selbst geopfert hat, sodass wir direkten Zugang zum Vater haben dürfen im Gebet. Halleluja. Das ist etwas Gewaltiges. Seht, es gibt in der christlichen Tradition immer noch die Auffassung, wenn ein Mensch zu Gott kommen will, muss er durch einen Priester gehen. Stimmt das? Aber jetzt passt mal auf. Ich bin am Überlegen, ob ich das überhaupt sagen soll. In wie vielen Gemeinden, charismatischen und Pfingstgemeinden, glauben Gläubige, dass nur das Gebet eines gewissen oder bestimmten Pastoren in ihrem Leben etwas bewirken kann. Habt ihr das schon festgestellt? Da reisen Gläubige in alle Welt, Männer und Frauen nach, nur damit sie über sie beten. Dann kommen sie zurück. Du, der hat für mich gebetet. Ist was passiert? Nee. Ich war letztes Jahr im April in Argentinien. Und wenn ich nach Argentinien fahre, fliege meistens so wie Pastor Bernd wird dieses Jahr auch dort sein, wir werden uns dort treffen. Ich weiß nicht, ob du das schon wisst und ich hoffe nicht, dass du das jetzt mir verübelst, wenn ich das sage. Wir werden dort mit Pastor Larry zusammen sein und ich fliege auch immer über Frankfurt mit Lufthansa. Das ist ein Tagesflug fliege morgens ab, komme abends in Argentinien an, das ist eine Differenz von 5 Stunden. Und dann den ersten Tag lasse ich gewöhnlich frei. Nicht? Da nehme ich nichts an, da möchte ich mich ein bisschen entspannen, ein bisschen argentinische Luft schnuppern, die Stadt genießen. Ich liebe das. Nicht? Und natürlich auch gut essen gehen. Es gibt nichts gegen das argentinische Fleisch. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber jedenfalls, da ging ich in ein Restaurant zum Essen und alleine natürlich und habe gegessen. Und dann kam der Moment, wo ich die Rechnung zahlen sollte. Da sagte Gottes Geist in mir: Gib doch diesem Kellner ein gutes Trinkgeld. Nicht? Das habe ich dann getan. Und nachdem ich bezahlt hatte, dann sagte er: Sagen Sie mir einmal, weshalb sprechen Sie eigentlich Spanisch? Nicht, dass ich Ausländer bin, das hat er mir angemerkt. Aber weshalb sprechen Sie Spanisch? Ich erklärte ihm dann, dass ich 15 Jahre in Argentinien lebte. Was machen Sie? Ja, ich bin Pastor. Dann guckte er mich an, sagte: Jetzt muss ich mich aber hinsetzen und Ihnen etwas erzählen. Dachte ich, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Nicht? Setzte sich hin. Dachte, ich habe nichts mehr gekümmert. Nur um das, was er mir erzählte. Er sagte: Wissen Sie, ich bin in eine gläubige Familie hineingeboren worden. Und von meiner Kindheit an ging ich in Gottesdienste, hörte das Evangelium, machte alles mit, ließ mich taufen, war jeden Sonntag im Gottesdienst, aber ich spielte mit dem Evangelium. So hat er sich ausgedrückt. Nicht? Ich wusste, was er damit meinte. Sonntags da und während der Woche, nicht, was er wollte. Kein Leben im Geist. Ich habe dann geheiratet, ein Mädchen, das es genauso tat wie ich. Es gibt auch in Gemeinden solche Leute, nicht, die mit dem Evangelium spielen. Und man sieht es denen gar nicht an. Wer sie nicht so gut kennt, der hat keine Ahnung, was läuft. Besonders in einer Großstadt, Buenos Aires, über 12, 13 Millionen. Wir haben Kinder bekommen und sind herangewachsen. Unser Leben ging gut. Wir waren nicht die Reichsten, aber haben ein Leben führen können. Und als unser ältestes Mädchen circa 12, 13 Jahre alt war, von einem Tag auf den anderen, als wäre es besessen. Er sagte, wir kannten das Mädchen nicht mehr, das hat sich benommen, das war verheerend. Furchtbar. Ärzte konnten nicht helfen. Und dann haben sie sich besonnen, nicht, an all die namhaften Leute in Argentinien, die für Menschen beten. Sagte, wir gingen zu dem und er nannte mir die Namen und ich kenne die Leute. Zu dem und dem. Der hat gebetet. Nichts ist passiert. Und sagte, eines Tages fahre ich entlang einer Straße und da sehe ich in einem kleinen Laden ein Schild. Es war mal ein Laden, ein Schild. Da steht nur ein kleines Schild: Jesus rettet und befreit. Und er sagte, wenn meine Tochter etwas brauchte, dann war es das. Und ich ging hinein und er sagte, er war ein junger Pastor. Und ich habe festgestellt, er hat vor einem Monat diese Gemeinde eröffnet. Hat aber noch keine Leute gehabt. Nur einen Saal. Und er sagt, jetzt war ich da. Und er. Und ich erzähle dem meine Geschichte und sage, komm, möchten Sie nicht kommen und für meine Tochter beten? Und ich sage euch die ganze Geschichte deshalb, was nun folgt. Dieser junge Mann kam in sein Haus und er sagte, ich werde für Ihre Tochter nicht beten. Was Sie tun müssen, ist Buße tun. Von Herzen Buße tun. Du, ich liebe diese Theologie, die ist biblisch. Die ist biblisch. Sie müssen Buße tun. Und wenn Sie Buße getan haben, Sie und Ihre Frau, und wieder zum Herrn zurückgefunden haben, dann gehen Sie ins Gebet und fasten und beten. Sie werden sehen, dass Gott erhört. Und er sagt, das war neu für uns. Seht, wir werden oftmals so geprägt und meinen, nur bevollmächtigte Männer oder Frauen erleben Gebetserhörung. Die müssen für uns beten. Und die Bibel sagt viele andere Dinge. Und er sagt, wir haben Buße getan, wir haben angefangen, Gott zu suchen und zu beten, zu fasten. Nach 8 Tagen ist unsere Tochter plötzlich gesund geworden. Und er sagt, wir fingen an, Gott ernst nachzufolgen, Gott zu dienen. Ich habe aufgehört, mit dem Evangelium zu spielen. Jesus in Hingabe nachgefolgt. Und eines Tages bin ich zurückgefahren, mit dem Evangelium zu spielen. Meine Frau und die Kinder nicht, ich ja. Und er sagt, da geschah nach einigen Monaten etwas. Ich wurde halbseitig gelähmt. Ich bekam einen Schlaganfall. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich konnte kaum gehen. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Da war ich. Und er sagt, das ist mir in die Knochen gefahren wie nur etwas. Und er sagt, ich habe angefangen, zu Gott zu schreien, zu Gott zu rufen, zu Gott um Erbarmen zu flehen, mich innerlich abgekehrt von all meinen fleischlichen Ideen und Gedanken und Gott gesucht und mich Gott geweiht. Und er sagt, stellen Sie sich vor, Gott hat mich wieder geheilt. Schauen Sie mich an, ich bin kerngesund. Und sagte, jetzt spiele ich nicht mehr mit dem Evangelium. Das war eine schöne Begegnung im Restaurant. Wir haben uns dort umarmt. Seht, wir meinen oft, andere haben Autorität, wir nicht. Und Gott sucht uns, er sucht unser Herz. Ich dachte, das ist so wunderbar, ich bin Gott so dankbar. Ich weiß nicht, wer dieser junge Pastor ist, aber der hat eine klare biblische Auffassung gehabt. Nicht? Wir alle haben den Zugang zu Gott. Und dann sagst du ja, habe ich nicht auch den Heiligen Geist? Natürlich. Den hat jeder Christ. Und weißt du, dass du keinen anderen Geist hast als Pastor Bernd und seine Frau und ich? Wir haben alle denselben. Keinen anderen. Aber warum soll ich dennoch mich unterordnen? Ich habe doch auch den Heiligen Geist. Ich habe doch auch den Zugang zum Herrn. Ich bin doch genauso gut in den Augen Gottes wie Sie. Stimmt. Aber hör mal, Gott hat dich nicht zum selben Dienst und zur selben Stellung gesetzt in der Gemeinde und im Reich Gottes. Gott hat durch den Heiligen Geist eine Gabe in dich gelegt. Und wenn du nicht die Gabe der Leitung hast, und die hat nicht jeder, die haben viele nicht, dann hast du auch nicht die Salbung zu leiten und die Fähigkeit zu leiten. Darum sollen wir uns denen unterordnen, die zwar, was ihre persönliche Stellung zu Gott betrifft, genauso ist wie deine und meine, die auch den Heiligen Geist haben wie du, aber die eine Fähigkeit von Gott haben, wo Gott sie gesetzt hat, mit einer Befähigung zur Leitung, wo wir uns unterzuordnen haben. Amen. Die Werke, die wir zu tun haben, die vorbereiteten Werke, die haben fast ausschließlich mit der Gabe zu tun, die der Heilige Geist in uns gelegt hat. Und nun pass mal auf, was ich dir sage. Als Jesus auf dieser Erde war, da lebte er unter einer Salbung des Heiligen Geistes wie niemand. Auf ihm ruhte der Geist ohne Maß, oder? Weißt du, was das heißt? Du, Das können wir uns gar nicht vorstellen. Du findest im Leben Jesu sämtliche Geistesgaben wirksam, außer das Sprachenreden. Jedenfalls davon spricht die Bibel nicht. Die Bibel sagt uns, er wusste, was im Menschen war. Aber weißt du, worauf Jesus seine Hauptaufmerksam richtete? Ich sagte es gestern, auf dem Vater wohl zu gefallen. Und Jesus hat beständig sich auf das Wort berufen. Nicht auf seine Salbung des Geistes. In anderen Worten, weil Jesus im Wort lebte. Verstehst du, was ich sagen will? Weil Jesus dem Wort Gottes gehorsam war. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort nicht. Weil Jesus dem Wort Gottes gehorsam war und so im Geist lebte, konnte er in den Werken wandeln, die Gott für ihn vorbereitet hat, durch die Leitung des Heiligen Geistes. Das ist auch für uns so wichtig. Leider werden wir heute sehr verprägt und anders geprägt in unseren Schulen, in der Gesellschaft, unter Ordnung, Gehorsam. Das sind Dinge, die gibt es praktisch nicht mehr. Man versucht möglichst die kleinen Kinder schon so zu erziehen, dass sie unter dem Einfluss oder vom Einfluss der Eltern wegkommen und ja nicht unter den Einfluss der Eltern kommen, damit es mehr oder weniger eine Einheitsgesellschaft gibt, nicht? Und natürlich das noble Ziel, wie man sagt, ist dieses: Jeder soll selbst zu seiner Entfaltung kommen, nicht? Das tönt doch so schön, nicht? Und wenn wir die Bibel verstehen, wenn jeder zu selbst seiner Selbstentfaltung kommt, dann oh weh, da kommt nichts Gutes heraus. Das sehen wir auch heute schon in unserer Gesellschaft. Je mehr Kinder in dieser Haltung aufwachsen, je mehr Gewalt gibt es in den Schulen, auf den Straßen unter Jugendlichen, das nimmt von Jahr zu Jahr zu und unsere Politiker sind von Jahr zu Jahr mehr verblendet. In der Gemeinde Jesus soll es anders sein. Jawohl, Leben im Geist, das hat mit Gehorsam zum Wort zu tun. Unterordnung, das steht im Wort. Wir müssen uns unterordnen, sonst rebellieren wir. Und wisst ihr, wenn wir rebellieren, dann sind wir hochmütig. Dann haben wir Gott gegen uns. Das tönt eigentlich furchtbar, oder? Gott widersteht dem Hochmütigen. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und wenn wir es lernen, im Wort zu leben, im Geist zu wandeln, dadurch entspringt die Haltung, wo wir durch den Heiligen Geist Führung erleben werden, in den Werken zu gehen, die Gott vorbereitet hat. Und etwas sehe ich in der Heiligen Schrift, das habe ich im eigenen Leben auch erlebt, obwohl ich es von der Schrift her damals noch nicht so verstanden habe. Ich habe es zwar geahnt, aber ich pflege das so habe das in der Gemeindearbeit gepflegt und sehe das. Wenn wir Christ werden, dann fangen wir alle auf der gleichen Ebene an. Unser erster Dienst als Kinder Gottes ist immer ein Dienst, nicht den wir haben, den er uns gegeben hat, sondern ein Dienst, einem anderen Glied zu helfen, seinen Dienst oder seinen Dienst besser auszuführen. Und das passt uns nicht immer, nicht? Denn das sieht man uns ja nicht. Aber überleg doch mal, wie viele Glieder wir haben an unserem Körper. deren Hauptfunktion es ist, einem anderen Glied zu helfen, dass es sein Glied besser ausübt. Und viele unserer Dienste oder viele Christen haben keine andere Dienstberufung als diese. Die Bibel nennt das Dienstleistungen. Aber jeder beginnt mit dieser Dienstleistungsaufgabe. So hat Timotheus begonnen, so hat Josa begonnen, so haben sie alle begonnen. Und wenn wir das begreifen, wenn wir Christ werden, Gott setzt uns nicht ein in im Dienst in der Gemeinde, entsprechend unseren Fähigkeiten oder unserer Intelligenz, die wir sonst haben, sondern er setzt uns ein entsprechend unserer Treue, unserer Haltung als Kinder Gottes. Und egal zu was er dich berufen hat, was du einmal sein sollst, du musst damit beginnen, dass du jemanden dienst in Unterordnung. Vielleicht unterordnest dich jemand, der bei uns unterordnen sich viele Leute zunächst dem Hauptleiter des Parkdienstes. Nicht? Die stehen auf der Straße und tun die Autos einweisen, zuordnen und so weiter. Und ob das ein Arzt ist oder sonst jemand, er unterordnet sich diesem, der diese Verantwortung hat. Wir dienen. Unterordnen. Und wenn Gott uns zu weiteren Berufen hat, kommen wir nur weiter, wenn wir auf der Ebene, wo wir anfangen, treu sind. Jetzt nicht nur treu sind, indem wir sagen, oh gut, 5 Monate soll ich jetzt das tun, das werde ich durchstehen. Das werde ich durchstehen und dann ciao, nie wieder. Weißt du, was das heißt? Das ist eine falsche Haltung. Sondern du tust das aus Liebe zum Herrn. Und du sagst, ich tue das und wenn das alles wäre, was ich tun soll, aber es tue ich für den Herrn. Und wenn du treu bist und Gott dich zu etwas anderem berufen hat, dann setzt er dich, führt er dich weiter. Du musst dein Leben nicht fördern im Reich Gottes. Merk dir das. Er tut das. Und wenn er es nicht tut, dann lass die Finger lieber davon. Aber du wirst merken, die vorbereiteten Werke haben mit etwas zu tun, was in dir steht. Wir alle müssen diese Prinzipien lernen und in diesen leben. Und jetzt suche die Leitung des Heiligen Geistes in dem Dienst, in dem du momentan stehst. Verstehst du, was ich sagen will? Ich treffe so viele Leute, ich habe so viele Leute getroffen, die stellen plötzlich fest, jawohl, der Heilige Geist lebt in mir. Der wirkt in mir. Und wisst ihr, was sie tun? Sie suchen den Heiligen Geist, um ihnen Auskunft zu geben, wie die Gemeinde geführt werden soll. Ich habe ja auch den Heiligen Geist. Und solche Leute haben immer eine Antwort, die entgegen dem steht, wie der Pastor die Gemeinde führt. Weil es aus dem Fleisch kommt. Ich traf mal ein junges Pärchen in einer Bibelwoche. Da hatte ich eine Bibelwoche für Gläubige. Und da kam unter anderem ein junges Pärchen zu mir zur Aussprache. Und die fingen sehr nett an zu erzählen. Sie kommen aus der Gemeinde, aus dem dort und dort. Und fingen an zu sprechen und zu reden, ich hörte mir das zu an. Und gewöhnlich hört man ja zu, wenn Leute reden, nicht? Das ist immer das Beste. Und du lernst auch Leute kennen, wenn sie reden. Und indem ich nur zuhörte und zunickte, da meinten sie, oh, sie kommen immer näher an mich und bald haben sie mich. Und so allmählich nicht fingen sie an zu sprechen, dass sie in ihrer Gemeinde sich nicht mehr ganz so wohl fühlen und dies und jenes. Und ich hörte immer mehr zu und dann plötzlich waren die Ältesten nicht mehr gut und die haben das falsch gemacht und der Pastor war nicht richtig und eigentlich müsste da eine Änderung kommen und sie sind eigentlich diejenigen, denen Gott das gezeigt hat. Oh, ich dachte, wunderbare Leute, nicht? Und nachdem sie ausgesprochen hatten und mir all das erklärt haben, dann habe ich ihnen, und das ist meine Art, ich habe das gelernt, dass ich das tun darf und soll, in deutscher Sprache deutlich gesagt, dass sie auf dem Holzweg sind. Ich weiß bis heute nicht, was das aus denen geworden ist. Aber nichts Gutes. Wenn man sich überhebt über andere und nicht unterordnet. Brüder und Schwestern, wo steht in der Bibel geschrieben, dass ein Gemeindeleiter ohne Fehler ist? Wo steht in der Bibel geschrieben, dass eine Gemeindeleitung immer alles richtig macht? Ich habe es noch nicht gefunden. Wo steht in der Bibel geschrieben, dass ein Pastor ein Übermensch ist? Oder seine Frau oder seine Kinder? Wir sind nichts anderes als Menschen, die Sünder waren, die Jesus gerettet hat, durch das Blut Vergebung und gereinigt worden sind, die wir Jesus nachfolgen wollen und tun und haben eine Berufung bekommen, die wir uns nicht selbst gegeben haben. Gott hat uns gesetzt, einen Dienst auszuüben und wir sind genau so dem ganzen christlichen Leben preisgegeben, uns zu entwickeln, zu wachsen wie jeder andere Christ auch. Und wenn du Fehler machst in deiner Entwicklung, machen wir sie auch. Habt ihr das gewusst? Gesteht ihr uns das zu? Das ist ein Unterschied. Und wenn wir das nicht sehen, wir unterordnen uns nicht einem Menschen, weil er ohne Fehler ist. Wir unterordnen uns dem Herrn, der jemand in ein Amt gesetzt hat. Und wir unterordnen uns dem Amt und ehren dieses Amt. Und damit die Menschen in ihrem Amt, nicht weil sie vollkommen sind, perfekt sind, sondern weil sie von Gott gesetzt sind. Und Gottes Wort zeigt uns, in der Gemeinde hat der Pastor die Verantwortung, Ordnung in der Gemeinde zu haben. Und das bedeutet auch, die Dienste zu setzen. Du kannst dich nicht in der Gemeinde setzen, wo es dir passt. Hast du das gewusst? Wenn du empfindest, dass du einen gewissen Dienst hast, Gott sei Dank, das ist höchstwahrscheinlich von Gott. Aber bitte sei vorsichtig, dass du dich nicht in diesen Dienst einfach hineinsetzt, unabhängig von dem Segen deines Leiters. Und auch nicht unabhängig vom Zeitpunkt, wo das geschehen soll. Jetzt geht es ein bisschen ans Lebendige, oder? Aber darum geht es in der Gemeinde. Und wenn wir diese biblischen Lehren und Auffassungen berücksichtigen, dann werden wir in einer Einheit stehen. Nicht, weil wir fehlerlos sind, sondern weil wir das praktizieren, was die Bibel uns sagt. Wir vergeben einander, wie Jesus uns vergeben hat. Wir lieben einander, wie er uns liebt. Du stell dir mal vor, wenn der so wäre wie wir, wo wären wir? Nicht sehr weit. nicht sehr weit. Wir müssen eines feststellen und berücksichtigen. Vor Gott trägt der Pastor die letzte Verantwortung. Wenn du die Sendschreiben liest in der Offenbarung, an wen sind sie gerichtet? An die Gemeindeglieder? Nein. An den Engel der Gemeinde, an den Leiter. Engel in der Bibel wird vierfach benutzt, an himmlische Wesen, entweder gut oder böse. Eine göttliche Person, Jesus ist als Engel beschrieben worden. Engel kann auch ein Mensch, ist auch ein Mensch, und bedeutet grundsätzlich Botschafter. Und je nach Kontext zeigt uns die Bibel, wer gemeint ist. Und Gott macht den Engel, den Pastor der Gemeinde, für den Zustand der Gemeinde verantwortlich. Doch das ist gar nicht einfach. Ist gar nicht einfach. Und darum ist es gut, dass wir uns unterordnen und für ihn beten, dass Gott ihm hilft und uns hilft, dass das Werk Gottes im Sinne Gottes vorangeführt werden kann. Vergiss nicht, Gottes großes Ziel ist es, dass jeder im Geist wandelt und lebt. Nicht, dass du deine Ideen durchdrückst. Und das Ziel Gottes ist, dass jeder in den Werken geht, die Gott ihn vorbereitet hat. Und die hängen damit zu tun, was Gott in dich gelegt hat. Wir alle haben schon Bilder gesehen, wenn so eine Space Shuttle hochgeschossen wird, nicht von Florida. Habt ihr schon festgeschaut auf Fernsehen? Und das ist immer beeindruckend, nicht? Da, ich denke jedes Mal, wie mögen die da drin fühlen, nicht? Wenn sie da drin sitzen und wissen, jetzt in 10, 20 oder 5 Sekunden, wow, geht's los. Klappt alles, klappt's nicht. Kommen wir hoch, kommen wir noch. Wenn wir oben sind, kommen wir wieder runter, gut. Aber dann schießt dieses Ding in die Luft und die Fernsehkameras schauen nach und der Rauch, das Feuer kommt. Und kurz darauf schwenkt die Kamera um und was du siehst, ist ein Büro mit einem Haufen Computern und Leute sitzen davor, oder? Habt ihr das gesehen, nicht? Jetzt schaut einmal, die allermeisten Leute, die vor so einem Computer sitzen, haben mehr oder weniger die gleichen Fähigkeiten. Sind alle ausgebildete Ingenieure. Aber macht jeder das Gleiche? Was denkt ihr, wenn jeder sagt, ja, ich bin Ingenieur, ich kann machen, was ich will. Ich habe doch Fähigkeiten, ich kann doch tun, was ich will. Nein, ihm ist ein bestimmter Auftrag im Gesamtziel zugeteilt worden, für den er verantwortlich ist. Und den erwählt er sich nicht selbst. Da ist ein Gesamtleiter, der das bestimmt. Natürlich gibt es Gespräche, aber und nur die Zusammenarbeit aller bringt Erfolg. In der Gemeinde haben wir oft ähnliche Fähigkeiten, ähnliche Gaben und wir bestimmen nicht, was wir tun, wo wir sie einsetzen, wie wir sie einsetzen, wie es uns passt, sondern Gott hat jemanden in der Gemeinde gesetzt, der uns zurüstet, zubereitet, damit das gesamte Wohl geht und uns auch hilft, dass wir gesetzt werden an unseren Schreibtisch, ich sag's mal so, vor unserem Computer, damit alles gut zusammenwirkt. Das hat mit Leben im Geist zu tun, mit Werken, die vorbereitet sind. Das hört sich nicht so an, oh, der Heilige Geist leitet mich und ich mache jetzt, was ich will. Hat Jesus auch nicht getan. Es ist ein Spannungsfeld, merkt ihr? Zwischen Unterordnung, Gehorsam und Geistesleitung. Wenn unsere Gesinnung die ist, dass wir uns auf das ausrichten, was des Geistes ist, dann wird es gut gehen. Aber wenn unsere Gesinnung auf das ausgerichtet ist, was wir wollen, was unser alter Mensch will, dann geht es nicht. Man kann mit den besten Absichten im Wollen von sehr guten, selbst biblischen Dingen eine Gemeinde zerstören. Was ist denn? Aus der falschen Ausrichtung kommt. Da müssen wir uns schützen. Da müssen wir uns bewahren. Ich weiß, diese Botschaft ist jetzt nicht so angetan, oder diese Lehre, dass wir jetzt alle himmelhoch jauchzend unsere Stimmen erheben und sagen, Gott, du bist so gut. Oh, ich danke dir für allen Segen, den du mir gegeben hast. Ich weiß das. Aber Brüder und Schwestern, das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. Das ist sehr bedeutungsvoll, dass wir das beherzigen. Dass wir das in unserem Leben anwenden. Denn es geht doch nicht darum, dass ich meine Gedanken, meinen Willen durchsetze, auch im Reiche Gottes, sondern es geht darum, dass Jesus zum Ziel und zum Zug kommt, in und durch die Gemeinde. Es geht darum, dass der Heilige Geist wirken kann, in der Weise, wie er will. Und er wirkt, wo Einheit ist. Er wirkt dort, wo Herzen verbunden sind, in der Liebe Jesu. Und das hat mit dem Leben im Geist zu tun. Und ich wünsche es uns, dass wir in dieser Weise immer mehr und mehr wachsen und zunehmen und uns hineinführen lassen in das, was Gott will. Ein Zellleiter hat einen enorm wichtigen Dienst. Aber ein Zellleiter beschließt nicht, in welche Richtung die Gemeinde geht. Oder? Er unterordnet sich. Immer wieder habe ich, was sage ich immer wieder, von Zeit zu Zeit haben sich Zellleiter bei mir ausgesprochen und sagte, weißt du, in meiner Zelle ist es so mühsam, die Leute wollen sich absolut mir nicht unterordnen. Und damit meinten sie nicht, dass sie die beherrschen wollen, nicht? Sondern die meinten Unterordnung im guten Sinn. Und manchen musste ich dann sagen, ja, weißt du, die erleben das bei dir. Wie bist du deinem Leiter unterordnet? Es gibt Zellleiter, die meinen, sie stehen in ihrer Entwicklung über ihren Leitern. Und sie müssen sich ihren Leitern nicht mehr unterordnen. Sie haben vielleicht eine bessere Ausbildung oder sonst etwas, stehen in einem höheren Beruf wie die und meinen, sie müssen sich nicht unterordnen. Und das ist eine Haltungsfrage. Und die widerspiegelt sich und ohne dass sie das predigen, spüren die Leute, man muss sich nicht unterordnen, tun wir auch nicht. Oder? Aber ich weiß, das ist nur in der Schweiz so. Jetzt sagt ihr alle Amen. Hä? Jesus wünscht sich eine Gemeinde, wo er Herr ist und wir uns einander unterordnen. uns aber auch leiten lassen durch den Heiligen Geist. Leben im Geist ist so viel, ist so umfassend, aber es ist zentral in jeder Hinsicht. Und heute Nachmittag werde ich über das Hauptthema sprechen. Hauptthema ist nicht richtig, aber über eine Phase des Lebens im Geistes sprechen. Und wenn wir diese erfassen und tun, dann leben wir im Geist. Was denkt ihr, was das ist? Du hast es am ersten Abend erwähnt. Jawohl. Die Liebe. Als ich begriff, wenn wir es lernen, in der Liebe zu leben, dann leben wir im Geist. Darüber will ich heute sprechen. Und morgen Nachmittag, in der zweiten Stunde, morgen mache ich den Abschluss. Ich lade euch ein, heute zu kommen, hier, beziehungsweise hier zu bleiben, wenn ihr wollt. Ich will interessant werden. Und lasst uns das, was wir heute gehört haben, mitnehmen. Das ist nicht unwichtig. Das musste ich lernen, muss immer noch lernen. Seht, ich habe jetzt die Gemeinde abgegeben an unseren ehemaligen Jugendleiter. Er ist jetzt mein Gemeindeleiter. Ich unterordne mich ihm. Es fällt mir nicht schwer. Aber hätte ich das nicht gelernt, im Geist zu leben, das wäre nicht so einfach, glaubt mir das. Und der Herr hilft uns. Amen. Glaubt ihr, dass er uns helfen wird? Halleluja. Stehen wir auf und sagen ihm Dank, dass er uns helfen wird. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Stunde heute Morgen und diese Gedanken, die du in unsere Mitte gelegt hast, die uns vielleicht zum Nachdenken bringen oder gar überführt und überzeugt haben von manch einer Haltung, die, wie wir jetzt merken, gar nicht so dir wohlgefällig ist. Und wir beten um Reinigung, dass wir uns selbstsüchtigen Gedanken und Haltungen hingegeben haben und geöffnet haben und bitten uns, reinige uns davon, heilige uns und vergib uns. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du deine Güte und Barmherzigkeit über uns weiterhin ausgestreckt hältst und dein Werk in unserem Leben vorantreibst. Denn du hast ein Ziel, damit wir als Gemeinde dich verherrlichen und dein Name groß wird und das Evangelium nicht nur in Wort, sondern in Kraft weitergegeben werden kann, sodass Menschen nicht nur eine oberflächliche Entscheidung treffen für Jesus, sondern zu einer tiefen Begegnung mit ihm kommen, um ihm dann nachzufolgen und zu dienen von ganzem Herzen. Und solche Leute werden, Herr, die im Geist leben und in den vorbereiteten Werken wandeln. Lass die Güte und Gnade Gottes bei uns sein und bleiben. Ich danke dir von Herzen dafür. Amen. 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 Amen.